Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute erneut über den Mann der Sünde sprechen, von dem es heißt, dass er in der Endzeit im Tempel Gottes sein wird. Ich möchte auch hinzusetzen, dass ich auch etwas über den Abfall sagen möchte. Ich habe ja über beide Aspekte schon des Öfteren gesprochen und auch geschrieben. Aber ich denke, ich könnte Ihnen heute vielleicht etwas mitteilen, was ich so vielleicht in diesem Sinne noch nicht erklärt habe. So möchte ich jetzt zunächst einmal mit Ihnen die Stelle, um die es geht, lesen in 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Und zunächst einmal den ganzen Absatz in den Versen 1 bis 12, und zwar aus der neuen Lutherbibel 2009. Da heißt es hier wie folgt. Was aber die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus betrifft und unsere Vereinigung mit ihm, bitten wir euch, Brüder, dass ihr euch nicht so schnell in eurem Denken erschüttern oder erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort oder Brief, angeblich von uns gesandt, dass der Tag Christi schon da sei. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, ohne dass zuvor der Abfall gekommen und der Mensch der Sünde offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Vers 4, der Widersacher, der sich über alles überhebt, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich als Gott in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch das sagte, als ich noch bei euch war? Vers 6. Und ihr wisst jetzt, was ihn noch aufhält, bis er zu seiner Zeit offenbart wird. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, nur dass der, der es jetzt noch aufhält, aus der Mitte weggenommen werden muss. Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr mit dem Haus seines Mundes umbringen wird und ihm ein Ende bereiten wird durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Ihm, dessen Ankunft nach der Wirkung des Satans geschieht, mit jeder Art von Kräften und Zeichen und Wundern der Lüge und mit jeder Art von Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie der Lüge glauben, Vers 12, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern an der Ungerechtigkeit gefallen fanden. Wir werden im Einzelnen auf diese Passage eingehen, auch einige der Verse näher erklären. Zunächst einmal wurde dieser Brief um 50 nach Christus geschrieben von Paulus. Und wir haben gelesen in Vers 3, dass von dem Abfall gesprochen ist. Das heißt, Christus kann nicht kommen, der Tag des Herrn kann nicht kommen, es sei denn, zuvor kommt der Abfall und der Mann der Sünde tritt in Erscheinung. Nun, wenn vom Abfall die Rede ist, muss das nicht bedeuten, dass alle die, die abfallen, und zwar von der Wahrheit abfallen, die unvergebbare Sünde begangen hätten. Es muss noch nicht einmal bedeuten, dass einige oder viele die abfallen, bekehrt waren. Nun, es geht natürlich um die Wahrheit. Es geht also darum, dass die Menschen die Wahrheit in gewisser Weise gekannt haben, zumindest Teile der Wahrheit. Das bedeutet, sie waren schon, in Anführungszeichen, in der Kirche Gottes oder zumindest haben sie an Versammlungen teilgenommen, hatten Kontakt mit der Kirche Gottes. Es kann nicht darum gehen, dass jemand abfällt, der von der Wahrheit gar nichts weiß. Nun, ich möchte Ihnen einige Beispiele jetzt mitteilen, wo das Wort abfallen oder Abfall gebraucht wird. Und es wird deutlich, dass damit nicht unbedingt eine Bekehrung einhergehen muss. In Lukas Kapitel 8 lesen wir das berühmte Gleichnis von dem Sämann. Aber ich möchte jetzt hier in Lukas Kapitel 8 und Vers 13 nur diesen einen Vers vorlesen. Da heißt es, die auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, es gibt das Wort Gottes, dann nehmen sie das Wort mit Freuden an. Aber sie haben keine Wurzel, eine Zeit lang glauben sie, und wenn Schwierigkeiten kommen, fallen sie ab. Wie wir das bereits vorher erklärt haben, auch unsere Broschüre über die Vorherbestimmung geht darauf ein, es handelt sich bei dieser Gruppe nicht um Leute, die bekehrt waren. Es handelt sich bei dieser Gruppe nicht um Leute, die vorherbestimmt waren, um überhaupt berufen zu werden. Die hatten zwar ein gewisses Verständnis, aber das Verständnis war nicht tief genug, sie brachten keine Frucht. Sie sind dann in diesem Sinne abgefallen, aber nicht abgefallen in dem Sinne, dass sie jetzt die unvergebbare Sünde begangen hätten. Wir finden eine weitere interessante Stelle in Hebräer Kapitel 3. Hebräer Kapitel 3 und lesen wir einmal Vers 12. Da heißt es, seht zu, Brüder, dass nicht jemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz hat, das vom lebendigen Gott abfällt. Aber auch hier ist der Zusammenhang, der Vergleich wird gebraucht zu den alttestamentlichen Israeliten, die alle in keinster Weise bekehrt waren, die den Heiligen Geist nie erlangt haben. Und dann auch in Kapitel 4 und in Vers 11, wo wir lesen, so lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe hineinzukommen. Es geht um die Ruhe des Millenniums. Sie wird aber auch verglichen mit der Ruhe des wöchentlichen Sabbats, damit niemand nach demselben Beispiel, wiederum es geht um diejenigen, die nicht ins gelobte Land kamen, damit nicht jemand nach diesem selben Beispiel des Ungehorsams falle, oder man könnte sagen, abfalle. Aber auch hier wiederum, es ging um Leute, die nicht bekehrt waren. In Ezekiel 44, da lesen wir Vers 15. Ezekiel 44 und Vers 15. Aber die Priester aus den Leviten, die Kinder Zadok, die die Ordnungen meines Heiligtums gehalten haben, als die Kinder Israel von mir abfielen, die sollen vor mich treten und mir dienen und vor mir stehen, um mir das Fett und Blut zu opfern, sagt der Herr, Herr. Auch hier wiederum, die Kinder Israel fielen von Gott ab, aber nicht in dem Sinne, dass sie jetzt geistlich gesehen die unvergebbare Sünde begangen hätten. Die hatten ja den Heiligen Geist gar nicht. Also hier sind es Beispiele, die zeigen, dass man abfallen kann in diesem Sinne, im biblischen Sinne, ohne dass man die unvergebbare Sünde begeht. Wir lesen auch in Jesaja Kapitel 1 und Vers 2. In Jesaja Kapitel 1 und Vers 2. Es geht hier um die gesamte Nation des modernen Hauses Israel. Um es konkret zu sagen, es geht hier um Amerika, es geht hier um das Vereinigte Königreich, um Kanada, Australien und so weiter. Und da sagt Gott zu denen Folgendes in Jesaja Kapitel 1 und Vers 2. Hört, ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder aufgezogen und hochgebracht und sie sind von mir abgefallen. Auch wiederum abgefallen von der physischen Beziehung, die sie mit Gott hatten, haben sollten. Diese Beziehung, die ihnen vorschrieb, die 10 Gebote zum Beispiel, den Buchstaben nach zu halten. Aber das haben sie auch nicht getan. Etwas kritischer wird es bereits schon im Buch 1. Timotheus, Kapitel 4 und die Verse 1 bis 2. Denn die Tatsache, dass man von Gott abfallen kann, ohne den Heiligen Geist zu haben, bedeutet nicht, dass man nicht auch von Gott abfallen kann, wenn man den Heiligen Geist hat. Und dann wird die Sache ziemlich kompliziert und gefährlich. In 1. Timotheus 4, die Verse 1 bis 2. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden, weil sie verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen glauben. Durch die Heuchelei derer, die Lügen reden und in ihrem Gewissen gebrandmarkt sind. Nun, das kann sich natürlich auch um Leute beziehen, die den Heiligen Geist noch nicht hatten, die verführt werden, die vielleicht Kirchenversammlungen besucht haben. Es kann natürlich jetzt auch um Leute gehen, die tatsächlich den Heiligen Geist hatten. Dann wird's natürlich kritisch. Denn die Bibel macht deutlich, dass der Abfall auch Menschen beschreiben kann, die den Heiligen Geist hatten und wieder verloren haben. In Hebräer Kapitel 6 lesen wir die Verse 4 bis 6. Hebräer 6, die Verse 4 bis 6. Da sagt Paulus, es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben, des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und doch abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bewegen, weil sie für sich selbst den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen und öffentlich zum Gespött machen. Also beide Kategorien werden hier angesprochen. Von daher ist es sehr gefährlich, wenn man den Heiligen Geist hat und wieder verloren hat, dann hat man in der Tat die unvergebbare Sünde begangen, weil man dann zu dem Zustand gelangt ist, dass man nicht mehr bereuen kann, weil man nicht mehr bereuen will. Man hat sich gegenüber Gott total in dem Sinne ausgesprochen, dass man sagt, Gott, ich hasse dich, ich hasse das, was du von mir verlangst und erwartest. Ich will diesen Weg nicht mehr gehen. Eine weitere Stelle, die hier auf die Endzeit abspielt, findet sich in Matthäus Kapitel 24. In Matthäus 24, da lesen wir zunächst einmal in Vers 12. Eine sehr bekannte Stelle natürlich, die die meisten von Ihnen kennen. Das ist die Warnung von Jesus Christus. Weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt, und eine bessere Übersetzung wäre die Gesetzlosigkeit, wie das die Elberfelder Bibel bringt. Die Lutherbibel 2017 schreibt die Missachtung des Gesetzes. Sagen wir ruhig, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Nun, die Liebe, die hier angesprochen wird, ist die Liebe, die als Agape beschrieben ist. Das ist die göttliche Liebe, die man eigentlich nur haben kann, wenn der Heilige Geist Gottes uns diese Liebe gibt, in unser Herz gegossen wird. Heißt das jetzt, dass diejenigen, die abfallen, den Heiligen Geist verloren haben? In Vers 9 heißt es nämlich, dann werden sie euch in Trübsal übergeben und werden euch töten, und ihr werdet um meines Namens willen von allen Völkern gehasst werden. Und dann in Vers 10, dann werden sich viele ärgern, schreibt hier die Lutherbibel 2009, aber die Lutherbibel 84 schreibt, dann werden viele abfallen und werden einander verraten und einander hassen. Nun, wenn es hier tatsächlich um Abfall geht, vielleicht parallel zu dem, was wir gerade in 2. Thessalonicher gelesen haben, dann müssen wir ja gleichwohl beachten, dass es hier heißt, die Liebe wird erkalten. Das heißt nicht, die Liebe hört total auf. Man dämpft den Heiligen Geist sozusagen. Das heißt nicht, dass unbedingt die jetzt den Heiligen Geist verloren haben, wenn sie ihn hatten. Also auch hier muss man begreifen, es geht nicht unbedingt darum, dass alle, die jetzt abfallen, das heißt sogar viele werden abfallen, dass die alle jetzt die unvergebbare Sünde begangen hätten. Aber was es natürlich schon bedeutet, ist, dass sie in einer sehr großen Gefahr schweben. Und wir lesen natürlich im Buch der Offenbarung, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach zunächst einmal durch die große Trübsal gehen müssen. Und vielleicht werden sie dann in dem Zeitpunkt, so ein Jahr vor der Wiederkunft Christi, dann noch einmal zu ihrem Sinn kommen, sozusagen, gereinigt werden. Sie gehören dann vielleicht zu der großen Masse, die dort beschrieben wird, die beschützt werden vor dem Tag des Herrn, auch die 144.000 aus den Stämmen Israel. Vielleicht sogar müssen die auch dadurch noch etwas, bis sie dann zu dem Punkt gelangen, dass sie bereuen. Vielleicht sogar geht es um die fünf dummen Jungfrauen, die nicht genug Heiligen Geist hatten, als Christus zurückkam. Das heißt nicht, dass sie in den vorigen Pfuhl geworfen werden, dass die unvergebbare Sünde begangen haben. Die können weiterleben ins Millennium hinein, bis sie dann auch zur Umkehr gelangen. Aber es heißt, dass sie zunächst einmal nicht im Reich Gottes sein werden. Alles dies kann hier eine Rolle mitspielen bei der Aussage von Paulus, dass der Abfall kommen muss zunächst. Und zwar der Abfall von der Wahrheit in einem gewissen Maße zumindest, weil insoweit natürlich eine Ablehnung aufgrund von Gesetzlosigkeit im Hinblick auf die Wahrheit erfolgt. Wenn es in Matthäus heißt, dass aufgrund von der Gesetzlosigkeit die Liebe in vielen erkalten wird, heißt das nicht, dass es die Gesetzlosigkeit der Menschen ist, bei denen die Liebe in vielen erkalten wird. Es kann die Gesetzlosigkeit um die Menschen herum sein, die dann einen negativen Einfluss hat auf die Menschen. Alles dies ist durchaus denkbar. Kehren wir zurück zu 2. Thessalonicher und lesen wir jetzt noch einmal Kapitel 2 und Vers 2, wo es hieß, man soll sich nicht erschüttern lassen, erschrecken lassen, als ob der Tag Christi schon da sei. Nun, das kann richtig übersetzt sein, weil einige haben damals sogar auch behauptet, dass die Auferstehung bereits erfolgt sei. Und dann waren natürlich diejenigen, die das angeblich miterlebt haben, dass die Auferstehung bereits erfolgt sei, nicht eingeschlossen in der Auferstehung und haben dann vielleicht gemeint, oh, ich bin jetzt nicht würdig, im Reich Gottes zu sein, weil ich lebe ja nach wie vor im Fleisch. Es ist aber auch wahrscheinlich, oder vielleicht sogar auch wahrscheinlicher, dass die richtige Übersetzung heißt, dass der Tag des Herrn unmittelbar bevorsteht. Die Zürcher Bibel bringt es zum Beispiel so. Also nicht, dass er schon da ist, sondern dass er unmittelbar bevorsteht. Denn Paulus sagt, nein, nein, zunächst einmal müssen gewisse Dinge noch geschehen. Und dann lesen wir in Vers 3, lasst euch von niemandem verführen, denn er kommt nicht. Wer kommt nicht? Der Tag des Herrn, Jesus Christus, kommt nicht. Es sei denn, dass zunächst einmal der Mensch der Sünde offenbar wird und der Abfall erfolgt. Schauen wir uns jetzt Vers 6 an. Und ihr wisst jetzt, was ihn noch aufhält, bis er zu seiner Zeit offenbar wird. Ihn noch aufhält, wen noch aufhält, den Tag des Herrn noch aufhält. Es geht darum, dass der Tag des Herrn zunächst einmal zurückgehalten wird, bis er, wie es heißen sollte, und zwar geht es hier um den Mann der Sünde, könnte es um den Mann der Sünde gehen, Einige sagen, es geht hier auch um Jesus Christus, zu seiner Zeit offenbart wird. Also in beiden Fällen wird zunächst einmal etwas geschildert, was den Tag des Herrn, die Wiederkunft Christi, aufhält, bis er zu seiner Zeit offenbart wird. Möglicherweise der Mensch der Sünde, der Mann der Sünde, möglicherweise Christus selbst, der sich dann offenbaren wird, wenn er zurückkommt. Jetzt geht es hier um Vers 7 und das ist jetzt eine interessante Aussage, die hier getroffen wird. Da müssen wir etwas Näheres dazu sagen. Da heißt es, denn es regt sich bereits das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Schauen Sie, auch hier wiederum geht es um die Gesetzlosigkeit. Nur dass der, der es jetzt noch aufhält, aus der Mitte, das heißt hier, weggenommen werden muss. Aus der Mitte. Das ist schon richtig übersetzt. Weggenommen ist allerdings nicht gut übersetzt. Denn das Wort im Griechischen heißt hier ginomai. Und das bedeutet gemeinhin das genaue Gegenteil von wegnehmen. Es bedeutet kommen oder es bedeutet erscheinen. In anderen Worten, es ist besser, wenn man es so übersetzen würde, dass jeder oder dass der, der es jetzt noch aufhält, es so lange tun wird, solange es aufhalten wird, bis er aus der Mitte der Gesetzlosigkeit, der Apostasie, wenn man das so sagen will, kommen wird, erscheinen wird. Es wird die Ankunft beschrieben, das Erscheinen, nicht die Wegnahme. Die meisten deutschen Übersetzungen haben das total verkehrt, warum, weiß ich nicht. Aber das Wort bedeutet erscheinen, kommen, nicht wegnehmen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was hier gesagt wird. Es ist der Mann der Sünde, der die Ereignisse zurückhält, bis er sich aus der Mitte der Gesetzlosigkeit, der Apostasie, hervortretend offenbart. Darum geht es hier. Darum geht es hier. Die Elberfelder Bibel schreibt, schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, auch hier schreiben die dumme Weise, aus dem Weg ist, besser in Erscheinung tritt. Und die Zürcher Bibel schreibt auch, da das Geheimnis der Gesetzesfeindschaft ist schon in Wirksamkeit, nur kann es sich nicht offenbaren. Es geht um das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, der Gesetzesfeindschaft, bis der, welcher jetzt aufhält, auch wiederum weggeschafft ist, besser in Erscheinung treten muss oder aus der Mitte der Apostasie hervortritt. Nun, wer ist dieser Mann der Sünde? Auch hier herrscht große Verwirrung. Einige sagen, ach, das ist das Tier. Und sie nennen ihn dann den Antichristen. Nein, es ist nicht das Tier. Es ist der falsche Prophet. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 19 und in Vers 20 und erinnern Sie sich daran, dass wir gelesen haben, dass er aufgrund des Wirkens von Satan kommt mit Zeichen und Wundern, um dadurch die Menschen zu verführen. Und so lesen wir in Offenbarung 19 und Vers 20, und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen, das Bild des Tieres angebetet hatten. Das Bild des Tieres angebetet hatten, auch darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und lebendig wurden diese beiden in den Folgen Fuhl und den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Den Feuersee, besser einen Feuersee. Einen feurigen Fuhl. Also hier geht es um den Mann der Sünde, den falschen Propheten, den Menschen der Gesetzlosigkeit, wie es auch übersetzt werden kann, der durch Zeichen und Wunder die Menschen verführt. Das ist das Hauptaugenmerk. Und das Tier kann auch dämonisch besessen sein, ist es auch, wird es auch sein, kann vielleicht auch gewisse Dinge bewirken, aber schauen Sie, Hitler war dämonisch besessen. Er hat kein Zeichen und Wunder vollbracht, aber er wurde übernatürlich beschützt durch diesen Dämon, möglicherweise Satan selber, bis dann seine Zeit gekommen war, dass er starb. Aber eine weitere Beschreibung dieses falschen Propheten, derjenige, der sich in den Tempel Gottes setzt und von sich vorgibt, Gott zu sein, findet sich in Hesekiel Kapitel 28. In Hesekiel 28, da lesen wir nämlich die Verse 1 bis 7. Und das Wort des Herrn kam zu mir, du Menschenkind, sage dem Fürsten zu Tyrus, so spricht der Herr, Herr, weil sich dein Herz erhebt und sagt, ich bin Gott. Und ich sitze auf dem Thron Gottes mitten im Meer, obwohl du doch ein Mensch bist und nicht Gott. Und doch erhebt sich dein Herz, als wäre es das Herz, das heißt es hier eines Gottes, man kann auch übersetzen, als wäre es das Herz Gottes. Vers 3, siehe, du hältst dich klüger Als Daniel, weil dir nichts verborgen ist, durch deine Klugheit und deinen Verstand hast du dir Reichtum geschaffen und Schätze von Gold und Silber in deine Schatzkammern gebracht. Durch deine große Weisheit und deinen Handel hast du deinen Reichtum vergrößert. Und dein Herz ist stolz geworden, weil du so reich bist. Darum sagt der Herr, Herr, in Vers 6, weil sich denn dein Herz erhebt, als wäre es das Herz Gottes. Schauen Sie wiederum, Vers 7. Darum siehe, will ich Fremde über dich bringen, nämlich die Tyrannen der Nationen. Die sollen ihr Schwert zücken über deine schöne Weisheit und deine Pracht zu Schanden machen. Ich möchte hier jetzt die Zeit nehmen, ein wenig unserer Broschüre, die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches, vorzulesen, und zwar von den Seiten 84 und 85 und dann auch von Seite 89. Da sagen wir Folgendes. Im Buch Ezekiel ist mehr über den falschen Propheten oder dem Menschen der Sünde offenbart worden. Ezekiel 28 spricht von einem sehr reichen Fürsten zu Tyros, der mitten im Meer residiert. Er gibt vor, ein Gott zu sein, aber er wird getötet werden. Wir lesen, dass er den Tod der Unbeschnittenen inmitten des Meeres durch die Hand von Ausländern, Fremden oder den Gewalttätigsten aller Nationen erleben wird. Und darauf bin ich gar nicht eingegangen, aber wenn Sie weiterlesen diese Stelle, dann werden Sie diese Aussage finden. Diese Person ist jemand anderes als der falsche Prophet oder der Mensch der Bosheit, welcher den Anspruch erhebt, sich in den Tempel Gottes zu setzen und vorgibt, Gott zu sein. Der religiöse Führer, der künftige Fürst von Tyros, wird ursprünglich seinen Sitz mitten im Meer haben. Beachten Sie, dass Italien mit seiner Hauptstadt Rom von verschiedenen Meeren oder Ozeanen umgeben ist. Dem Liturgischen Meer, dem Tyrrhenischen Meer, dem Mittelmeer, dem Ionischen Meer und der Adria. Auch emigrierten einige Einwohner des ehemaligen Tyros nach Italien, wo sie sich in Rom niederließen. Der Name Tyrrhenisches Meer, eines der Meere oder Ozeane, die Israel umgeben oder die Italien umgeben, stammt von den Einwohnern von Tyros, die sie in Italien ansiedelten. Und dann lesen wir natürlich, dass wir das eben gerade gelesen haben, dass das Tier und der falsche Prophet in den Feuersee geworfen werden von Christus, in einen Feuersee. Aber es geht darum, wie Vers 7 sagt in Ezekiel 28, dass Fremde gegen sie und den religiösen Führer antreten werden. Sie sollen ihr Schwert zücken gegen deine schöne Weisheit und sollen deinen Glanz entweihen, wie es heißt. Aber es heißt nicht, dass sie sie unbedingt umbringen werden. Das wird Christus tun, denn wir lesen dann in der Broschüre auf Seite 89, du sollst den Tod von Unbeschnittenen sterben durch die Hand von Fremden, wie es in Ezekiel Vers 10 heißt, was bedeutet, dass dieser religiöse Führer in Schande sterben wird. Christus wird ihn in den folgenden Pfuhl werfen, mit anderen Worten, der Fürst von Tyros wird einen schmachvollen Tod sterben, wie es die Unbeschnittenen tun, wenn sie durch die Hände Fremder den Tod erleiden. Und dann geben wir einige Kommentare an, die das eben auch so sehen. Also hier wird der falsche Prophet beschrieben, auch im Buch Ezekiel, was dem gleichkommt, was wir in 2. Thessaloniker gelesen haben, dass die alle von sich vorgeben, Gott zu sein. Schauen Sie, das Tier gibt das nicht vor. Das Tier kann nicht hier derjenige sein, der sagt, ich bin Gott, weil er nämlich den falschen Propheten quasi als Gott anbeten wird. Er wird den falschen Propheten als einen Gott anerkennen. Nicht, dass er selbst Gott wäre. Zum Beispiel im Buch Habakuk. Im Buch Habakuk, in Kapitel 1 und Vers 11. Da lesen wir hier wiederum in der 9. Bibel 2009. Dann jagen sie daher wie ein Sturmwind. Das ist jetzt eine Beschreibung der Feinde, die gegen das moderne Babylon ziehen werden. Ziehen weiter und werden schuldig, denn ihre Kraft ist ihr Gott. Das ist auch wiederum keine gute Übersetzung. Unsere Broschüre Aufstieg und Fall von Deutschland und Europa geht ja auf diese gesamten Stellen ein, auch auf das Buch Habakuk. Und da lesen wir auf Seite 42 zu dieser Stelle Folgendes. Diese Übersetzung ist sehr ungenau. Die New King James Bible schreibt, dann ändert sich sein Sinn und er übertritt, er begeht ein Vergehen, indem er seinem Gott diese Macht zuschreibt. Und dann sagen wir hier, er schreibt seine Macht seinem Gott zu. Ein möglicher Hinweis auf den falschen Propheten, den er für einen Gott halten könnte und dem er nachfolgt. Natürlich wird viel mehr in dieser Broschüre auch über das Buch Habakuk gesagt. Nun, in Daniel Kapitel 11 gibt es eine weitere Stelle, die das deutlich macht, dass es das Tier ist, das den falschen Propheten als den Gott ansieht. Den Gott, der sich in den Tempel Gottes setzt, von sich vorgibt, Gott zu sein. In Daniel Kapitel 11, die Verse 36 bis 39. Auch hier zunächst einmal aus der neuen Lutherbibel 2009 zitiert. Und der König wird tun, was er will, wird sich erheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Auch gegen den Gott aller Götter wird er unerhörte Dinge sagen. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vollendet ist, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Und den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Er wird weder den Lieblingsgott der Frauen noch irgendeinen anderen Gott achten, denn er wird sich über alles erheben. Aber stattdessen wird er den Gott der Festungen ehren, denn er wird einen Gott, von dem seine Väter nichts gewusst haben, mit Gold, Silber, Edelstein und Kostbarkeiten verehren, wie wir das auch bereits im Buch Ezekiel gesehen haben, dass dieser Fürst sehr reich geworden ist. Und er wird mit dem fremden Gott, den er erwählt hat, gegen die Festungen vorgehen. Und die ihm Ehre geben, die wird er zu Herren machen über große Güter und ihnen zum Lohn das Land austeilen. Auch hier wiederum aus unserer Broschüre über die 10 europäischen Wiederauferstehungen möchte ich kurz von Seite 61 zitieren. Es heißt hier, dass er auch den Lieblingsgott der Frauen nicht achten wird. Lieblingsgott ist eigentlich eine falsche Übersetzung. Es sollte mehr darum gehen, dass er Frauenliebe nicht achten wird, wie es zum Beispiel auch einige Übersetzungen so gebracht haben, wie die Lutherbibel 2000 oder vielmehr 1964. Und daraus haben einige geschlossen, dass es sehr wohl die Möglichkeit besteht, ich sage Möglichkeit, keine absolute Klarheit, dass das Tier homosexuell sein wird. Aber es geht auch darum, und das können Sie alles auf Seite 61 nachlesen, es geht auch darum, dass er einen fremden Gott anbeten wird, den seine Vorfahren nicht gekannt haben. Natürlich nicht, die kannten natürlich den falschen Propheten noch nicht, den gab es noch nicht. Aber der kam jetzt auf die Bildfläche und das Tier sieht ihn als den seinen Gott an sogar, den er anbetet. Und von daher bedeutet dies, dass das Tier nicht der Gott sein kann, von dem die Rede ist in 2. Thessaloniker, sondern es ist jemand, der angebetet wird von dem Tier. Die Schlachterbibel sagt zum Beispiel auch, dass die Sehnsucht der Frauen bedeuten kann, oder vielmehr, dass er nicht die Sehnsucht der Frauen in sich aufnimmt, das Tier jetzt, dass er homosexuell sein könnte. Nun, wir hatten gelesen, in 2. Thessaloniker, in Vers 4, dass er sich als Gott in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Die Hoffnung für alle schreibt, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich selbst als Gott anbeten lassen. Und die gute Nachricht schreibt, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und wird behaupten, er sei Gott. Nun, der Papst sitzt auf dem heiligen Stuhl, der Thron Petri genannt wird. Daraus wird gar kein Hehl gemacht. Ein Artikel auf dem Internet sagt, 10 Jahre Papst Franziskus, ein Jesuit auf dem Thron Petri. Dieser Thron wird scheinbar in den Tempel zu Jerusalem gebracht werden. Auf dem wird dann der falsche Prophet sitzen, von sich vorgeben, Gott zu sein. Denn sowohl das Tier als auch der falsche Prophet werden in Jerusalem sein. Und der Tempel wird in ihre Hände fallen. Der Tempel, der zunächst einmal gebaut werden muss, den haben wir jetzt ja noch nicht. Aber er muss offensichtlich gebaut werden, bevor Jesus Christus zurückkommt. Und es gibt es viele Stellen, die klar und deutlich zeigen, dass es einen Tempel, einen physischen Tempel geben wird. Sie können sich das nachher in Offenbarung 11, die Verse 1 bis 2 durchlesen. Da soll nämlich der Tempel gemessen werden oder vielmehr der Vorhof und so weiter und so fort. Aber wir finden noch eine weitere Stelle, eine interessante Stelle in Sacharja Kapitel 6. Sacharja Kapitel 6, die auch den Tempelbau beschreibt. Und in Sacharja Kapitel 6 und Vers 15, da lesen wir, und es werden weit Entfernte kommen und am Tempel des Herrn bauen. Und dann wird ihr erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Die werden am Tempel bauen, die werden mithelfen. Vielleicht durch finanzielle Hilfe. Vielleicht werden sie Geld spenden, damit der Tempel gebaut werden kann. Vielleicht werden sie auch andere praktische Hilfe, die eben dann geben. Aber wie auch immer. Der Tempel wird gebaut werden. Es gibt viele Stellen, die das eigentlich zeigen. Ich möchte hier kurz, und zwar einen physischen Tempel vor der Wiederkunft Christi, ich möchte hier kurz eine Stelle in Jeremia Kapitel 51 aufschlagen. Jeremia 51 und in Vers 11. Jeremia 51 und Vers 11. Ja, schärft nun die Pfeile gut und rüstet die Schilde. Der Herr hat den Geist der Könige in Medien erweckt. Es geht hier um die Könige des Ostens, die kommen werden, um in diesem Fall das moderne Babylon zu zerstören. Das neu erweckte Europäische Reich, die letzte Auferstehung des Römischen Reiches, alles dies wird in unserer Broschüre über die 10 Wiederauferstehungen klar und deutlich beschrieben. Aber es heißt hier weiter, denn seine Pläne richten sich gegen Babel, um sie zu verderben. Denn dies ist die Rache des Herrn, die Rache seines Tempels. Aber wie es besser übersetzt werden sollte, und die Lutherbibel 2017 schreibt es so, die Vergeltung für seinen Tempel. Die Vergeltung für seinen Tempel. In anderen Worten, der Tempel wurde eingenommen von Babylon, von dem Tier, dem falschen Propheten. Er wurde dadurch verschmutzt, verunreinigt. Und Gott wird insoweit Vergeltung dann üben. Jeremia 50, Vers 28, eine Parallelstelle, die das Gleiche besagt. Inwieweit wird dieser Tempel verunreinigt? Nun, es gibt da verschiedene Stellen, auf die ich hinweisen könnte. Im Buch Ezekiel, Kapitel 8, da wird davon gesprochen, dass es ein Götzenbild geben wird, das aufgestellt wird. Und zwar am Altar, der ja zu dem Tempel gehört. Und dieses Götzenbild, das wird natürlich in Offenbarung 13 beschrieben. Wenn dieses zweite Tier, das erste Tier, das Römische Reich, das zweite Tier in Offenbarung 13, eine religiöse Macht, und die wird ein Bild von dem Römischen Reich machen und dem Römischen Reich machen, dem Tier weihen, dieses Tier wird sprechen, ein Götzenbild. Und es wird dann die Menschen auffordern, alle die zu töten, die das Tier nicht anerkennen werden, seinen Namen, das Mahlzeichen. Und in Ezekiel 8 wird auch von anderen Dingen gesprochen, davon, dass zum Beispiel die Sonne angebetet wird, der Tammuz beweint wird. Tammuz, ein heidnischer Gott, der angeblich zu einem Freitag gekreuzigt wurde, angeblich am Sonntag auferweckt wurde, im Frühling. Jetzt wissen Sie, wo die falsche Idee der Kreuzigung am Freitag und der Sonnen- oder vielmehr des Sonntags Auferstehung am Sonntag durch Christus angeblich erfolgt sein soll. Das kann ja gar nicht sein. Christus war 3 Tage und 3 Nächte im Grab. Das kriegen Sie nie hin, wenn Sie von Freitag bis Sonntagmorgen zusammenzählen. Aber wie gesagt, dieser Tammuz, der war scheinbar der Gott damals, und dann gibt es andere Götter wie Attis und so weiter, die eben auch zu diesem Zeitpunkt angeblich gekreuzigt worden sind und dann wieder auferstanden sind. Und das ist etwas, was in Gottes Augen ein Gräuel ist. Aber alles dies geschieht am Tempel und im Tempel. Wir sehen also, wie hier eine Verunglimpfung, eine Verunreinigung stattfindet. Dieser Tempel wird auch gebaut werden im Hinblick darauf, dass Opfer errichtet werden sollen. Zunächst einmal wird er erbaut werden von den Juden, weil die Opfer erbringen wollen. Natürlich können Opfer erbracht werden ohne einen Tempel, aber immer nur im Hinblick auf einen Tempel. Und so finden wir viele Stellen, zum Beispiel im Buch Daniel Kapitel 8, Daniel Kapitel 11, Daniel Kapitel 12, die davon sprechen, dass dann das Opfer, was erbracht wird, zweimal am Tag, dann von Babylon, dem Tier, dem falschen Propheten, unterbunden werden, unterdrückt werden. Das war damals geschehen unter Antiochos Epiphanes, und das war aber eine Vorerfüllung von dem, was noch geschehen wird in der Endzeit. Und so, dann heißt es eben, wie gesagt, alle die Stellen beweisen natürlich, dass es einen Tempel gibt, geben muss. Und es heißt, dass der Mensch der Sünde im Tempel Gottes sein wird. Und wo genau wird er sein? Auch das ist eine interessante Frage. Schauen wir uns einmal Matthäus 24 an. Matthäus 24 und lesen wir einmal Vers 26. Matthäus 24 und Vers 26. Da sagt Christus, darum, wenn sie zu euch sagen werden, siehe er, Christus ist in der Wüste, dann geht nicht hinaus, siehe er ist im Haus, dann glaubt es nicht. Im Haus. Wörtlich in den inneren Räumen oder Gemächern oder Kammern. Die Elberfelder Bibel schreibt, siehe es in den Gemächern, glaubt es nicht. Schlachter schreibt, in den Kammern, glaubt es nicht. Die New King James Bible schreibt, in den Inner Rooms, also den inneren Räumen. Und die alte King James Bibel schreibt, in Secret Chambers, mit anderen Worten, den geheimen Kammern. Schauen Sie, es geht hier um diese gewisse Räume oder Kammern, die Teil des Tempels waren, mit der Tempelumgebung. Aber es geht noch um mehr. Es wird nämlich hier das Allerheiligste des Tempels angesprochen. Der Tempel war ja aufgegliedert in den Vorhof und dann kam das Heilige und dann kam das Allerheiligste. Und das Allerheiligste war der Raum, der von dem Hohepriester damals nur einmal im Jahr am Versöhnungstag überhaupt betreten werden durfte. Das ist der Ort, in dem sich der falsche Prophet befinden wird, in dem er von sich vorgibt, Gott zu sein. In Hebräer Kapitel 9, und in Vers 3, da lesen wir, hinter dem zweiten Vorhang aber war der Teil des Zeltes, der das Allerheiligste heißt. Dieser enthielt den goldenen Räucheraltar, Vers 4, und die Bundeslade, ganz mit Gold überzogen, in der der goldene Krug war mit dem Himmelsbrot und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes, Vers 5, und darüber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die den Gnadenthron überschatteten. Den Gnadenthron, schauen Sie, der Thron, den dann jetzt dieser falsche Prophet dort hineinbringen wird. Das ist nicht mehr der Gnadenthron, das ist sein Thron. Der Thron, der scheinbar von Rom nach Jerusalem überführt werden wird. Aber im Buch 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 4, wenn vom Tempel gesprochen wird, wird das innere Heiligtum angesprochen. Das Allerheiligste. Das Allerheiligste. Und das ist sehr interessant, denn wir finden hier eine Verweisung auf das Allerheiligste in einigen Stellen in der Bibel, wie zum Beispiel in Offenbarung, Kapitel 11, und in Vers 19, Offenbarung 11 und Vers 19. Es wird nicht so häufig benutzt, aber in gewissen Stellen schon. Da heißt es nämlich in Offenbarung 11 und Vers 19, und der Tempel Gottes im Himmel, aber es geht hier um das Allerheiligste, das ist das Wort im Griechischen, wurde geöffnet. Und die Bundeslade wurde in seinem Tempel sichtbar, die Bundeslade, die ja im Allerheiligsten war. Und es geschahen Blitze, Stimmen und Donner, ein Erdbeben und ein schwerer Hagel. Wenn Christus davon spricht, dass er den Tempel seines Leibes wieder aufrichten wird, wird auch hier das Wort Allerheiligste benutzt, um deutlich zu machen, welche Bedeutung auch der Leib Christi hatte und hat. In Lukas Kapitel 1 ein weiterer Verweis auf das Allerheiligste. Lukas Kapitel 1 und Vers 9. Lukas Kapitel 1 und Vers 9. Man kann mit Vers 8 beginnen, wegen des Zusammenhangs. Und da geschah es, als er in der Ordnung seiner Abteilung den Priesterdienst vor Gott, es geht hier natürlich um den Vater von Johannes dem Täufer, nach der Gewohnheit des Priestertums tat, Vers 9, dass ihn das Los traf, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Es geht hier um das Allerheiligste. Der Hohepriester geht jetzt da hinein, um zu räuchern, wie das ja vorgeschrieben war am Versöhnungstag. Nun, der Mann der Sünde, der jetzt im Tempel im Allerheiligsten sein wird, der wird scheinbar von sich vorgeben, dass er Gott ist, mit anderen Worten, dass er Jesus Christus ist, der wiedergekommene Heiland, der ja Gott ist. Und er wird sagen, ich bin der wiedergekommene Heiland. Ich bin Jesus Christus, ich bin der Messias. Und die Menschen, verführt wie sie sein werden, werden ihn anbeten. Und das ist auch der Grund, warum Christus in Matthäus 24, Vers 27 sagt, glaubt nicht daran, dass er heimlich zurückkommt, dass er bereits schon da ist, dass er bereits im Tempel sein wird, denn hier, das ist das Zeichen meiner Wiederkunft. Das wird geschehen, wenn ich zurückkomme, nicht irgendwie durch eine heimliche Entrückung oder dass ich heimlich zurückkomme, sondern so werde ich zurückkommen, Matthäus 24, Vers 27. Denn wie der Blitz von Osten ausfährt und bis zum Westen leuchtet, so auch das Kommen des Menschensohnes. So wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Hat er gerade gesagt, wenn sie euch sagen werden, sie ist im Haus, also in den inneren Kammern des Tempels, glaubt es nicht, denn er ist ja so nicht zurückgekommen, wie ich zurückkommen werde. Auch hier wiederum ein klarer Hinweis darauf, dass der Mann der Sünde, der falsche Prophet, im Tempel Gottes sein wird, in einem buchstäblichen Tempel. Aber jetzt die Frage, und einige haben daran Anstoß genommen, gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass da ein Tempel erbaut wird, denn er wird hier der Tempel Gottes genannt. Warum soll der Tempel Gottes genannt werden, wenn es ein Tempel ist, zunächst einmal für einen Juden erbaut, der dann verunstaltet wird? Das kann ja gar nicht sein. Kann das gar nicht sein? Nun, schauen wir uns einmal einige Bibelstellen an, die von dem Tempel Gottes sprechen. In welchem Zusammenhang? Markus Kapitel 11. Markus Kapitel 11, die Verse 15 bis 17. Markus 11 und Vers 15. Da kamen sie nach Jerusalem. Das geschieht zu Ende der Missionstätigkeit von Jesus, kurz vor seiner Verhaftung, kurz vor seiner Kreuzigung. Da kamen sie nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und fing an, die im Tempel verkauften und kauften, hinauszutreiben. Und die Tische der Geldwechsler und die Stühle der Taubenverkäufer stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sagte zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Also der Tempel hier wird von Christus beschrieben als mein Haus oder das Haus Gottes. Nun, das geschah zu Ende seiner Missionstätigkeit, aber zuvor hat es auch schon gegeben, und zwar zu Anfang seiner Missionstätigkeit, seiner Predigerschaft, und zwar in Johannes Kapitel 2, Verse 14 bis 17. Johannes Kapitel 2 und Vers 14. Im Tempel fand er die Verkäufer von Ochsen, Schafen, Tauben und die Wechsler sitzen, und da machte er sich eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle mitsamt den Schafen und Ochsen zum Tempel hinaus, verschüttete den Wechslern das Geld, stieß die Tische um und sagte zu denen, die Tauben verkauften, tragt das weg von hier und macht das Haus meines Vaters nicht zum Kaufhaus. Und seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Also es waren zwei Episoden, die hier stattfanden, am Anfang und zu Ende seiner Predigerschaft. Nun, wo es hier heißt in Vers 15, dass er sie alle hinaustrieb, da würde es besser übersetzt sein, er trieb sie alle zum Tempel hinaus, beide Schafe und Rinder. Christus hat nicht seine Hand gegen die Geldwechsler erhoben, hat die nicht durch eine Peitsche hinausgetrieben. Es geht um die Tiere. Die Hoffnung für alle gibt eine alternative Wiedergabe an und schreibt, und jagte alle Opfertiere, die Schafe ebenso wie die Rinder, hinaus. Und am besten bringt es eigentlich die gute Nachricht. Die schreibt wie folgt. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb alle Ochsen und Schafe aus dem Tempel. Und er stieß die Tische der Geldwechsler um und warf ihre Geldstücke auf den Boden. Den Taubenverkäufern befahl er, schafft das hier weg, macht aus dem Haus meines Vaters keine Markthalle. Aber mittlerweile war aus dem Haus seines Vaters, dem Haus Gottes, dem Tempel Gottes, eine Markthalle geworden. Eine Räuberhöhle, wie es da gesagt wird. Und gleichwohl wird nach wie vor der Tempel als der Tempel Gottes beschrieben. Wenn also jetzt der falsche Prophet jetzt im Tempel Gottes sitzt, auch wenn dieser Tempel Gottes verunreinigt worden ist, ist es nach wie vor der Tempel Gottes, der aber dann verunreinigt wurde und Hesekiel schreibt dann später, dass er dann wieder gereinigt werden muss. Warum ist das jetzt sehr interessant? Dass der Tempel zur Zeit von Jesus Christus nach wie vor das Haus Gottes oder der Tempel Gottes genannt wurde. Die meisten meinen ja, das ist jetzt der zweite Tempel, der errichtet wurde. Der erste Tempel wurde ja durch Salomo errichtet, dem Sohn von David. Und der zweite Tempel dann später, als die Juden aus der Gefangenschaft herauskamen, zurückgingen nach Jerusalem, um dort den Tempel zu errichten unter Zerubabel und andere, Haggai. Aber ganz so ist das nicht. Ganz so ist es nicht, denn der Tempel, der dann zur Zeit von Jesus Christus existierte, war nicht mehr genau der Tempel, der damals errichtet worden war. Das Bibelhaus Frankfurt, das schreibt Folgendes. Eine Mauer mehr als 30 Meter hoch, vergoldete Wände, riesige Säulen und in der Anlage überall geschäftiges Treiben. Fast alle Besucherinnen oder Besucher Jerusalems um die Zeitwende dürften so etwas das erste Mal gesehen haben, lebten sie doch häufig in einfachen Lehmhäusern. Der Tempel des Herodes in Jerusalem war das nationale und religiöse Heiligtum Israels zur Zeit des Neuen Testaments. Unter König Herodes dem Großen wurde etwa 20 vor Christus mit dem Bau auf dem Tempelberg begonnen. Es handelte sich um eine beeindruckende Erneuerung des Tempels Zerubabels oder Zerubabels. Bei dieser Gelegenheit wurde das Bauwerk entsprechend erweitert. Der Tempelvorplatz erhielt die doppelte Größe. Es entstanden prachtvolle Säulenhallen. Die gesamte Tempelanlage war nach Angaben des jüdischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus jeweils ein Stadion lang und breit. Mit seinen 143.800 Quadratmetern bot sie mehr als 10.000 Pilgern und Pilgerinnen an den großen jüdischen Festtagen Platz. Nicht nur Pilger und Pilgerinnen aus ländlichen Gebieten waren beeindruckt von diesem Bauwerk. Für Jerusalem hatte der Tempel zudem große wirtschaftliche Bedeutung. Jedes Jahr kamen Tausende von jüdischen Pilgern und Pilgerinnen in die Stadt, um ihre Opfer darzubringen. Dazu zählten Juden aus dem gesamten Römischen Reich. Sie können sich daran erinnern, wie die Jünger zu Christus kamen und sagten, ach, schau dir dieses wunderbare Tempelwerk an. Und Christus sagte, ja, ein Stein wird nicht auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden, was dann im Jahr 70 nach Christus geschah. Der Grund, warum ich das hier anführe, ist, das war der Tempel, nicht wie er ursprünglich erbaut worden war, sondern es war ein Tempel, der erneuert worden war, der verschönert worden war durch Herodes. Herodes, einem sehr, ich möchte sagen, nicht sonderlich göttlichem Menschen. Und gleichwohl sagt Christus hier, denn es war ja dieser Tempel, den er jetzt vor sich sah, nein, es ist der Tempel Gottes. Nach wie vor war es der Tempel Gottes. Und so, wenn sich der Mann der Sünde in den Tempel setzen wird, ist es nach wie vor der Tempel Gottes, der aber dann, weil er verunreinigt wird, dann von denen, die dann später regieren werden, natürlich, wenn Jesus Christus zurückkommt, er wird dann zunächst einmal diesen Tempel wieder reinigen. Sie können das in den letzten Kapiteln des Buches Hesekiel lesen. Es geht nämlich um diesen Tempel, der dann existieren wird, aber eben der Reinigung bedarf. Also hier sehen wir im Großen den Abriss dessen, was Paulus im 2. Thessalonikerbrief schreibt. Es geht um den Abfall von der Wahrheit, und ich habe erklärt, wie man das verstehen kann. Und es geht um den Menschen der Sünde, den Menschen der Gesetzlosigkeit, den falschen Propheten, der im Tempel Gottes sein wird, von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Und wenn wir dies alles sehen, dann wissen wir, dass der Zeitpunkt Jesu Christi, seine Rückkehr, seine Wiederkunft sehr, sehr nahe heran und herbeigekommen ist. Aber wir sehen bereits jetzt schon die Vorläufer dessen, was sich dann entwickeln wird. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.